Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das ist ein Satz vom Heiligen Don Bosco. Das ist das Leitwort im kirchlichen Dienst von unserem heutigen Gesprächspartner, Herrn Pfarrer Marius Kaiser aus Thalwil. Und so bin ich, die Andrea Marti, heute im Pfarrhaus in Thalwil bei Pfarrer Marius Kaiser. Und ich freue mich auf seine Ausführungen über die Non-Profit-Organisation One World, wo sich Pfarrer Marius Kaiser sehr stark engagiert. Und so möchte ich Sie, Herr Pfarrer Kaiser, bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen.
Danke.
Herr Kaiser, wie hat alles begonnen mit One World?
Ja, das ist schon eine lange Zeit her. Das war damals in den 90er Jahren. Ich war Lehrer und war damals in Schanwald, Liechtenstein. Und ich war selber auch bei den Pfadfindern engagiert. Und da kann ich mich erinnern, da kam Vater Perry aus Indien auf Besuch und hatte dort einen Gottesdienst. Und diesen habe ich mit zwei Pfadfinderleitern besucht. Und er hat dann sehr spannend von Indien, von dieser Missionslandschaft dort erzählt, wie die Situation für die Leute, vor allem auch in den Dörfern, sehr schwierig ist und so. Und hat erklärt, dass man da etwas Konkretes tun könnte, nämlich zum Beispiel einen Beitrag geben, regelmäßig für die Unterstützung eines Priesters. Und ich verstand das dann so, dass dann dieser Priester wie ein Multiplikator wirkt. Das heißt, er ist dann in irgendeinem Dorf und wird dort dann schauen, dass es eine Schule gibt, dass die Kinder Programme, Animationsprogramme haben, dass es Gesundheitsprogramme gibt und so weiter. Und so habe ich mich mit zwei Kollegen ganz spontan nach dem Gottesdienst entschieden, dass jeder von uns einen kleinen Beitrag gibt. Also jeder gibt 33 Franken, da gibt es zusammen 100 Franken. Wenn wir es monatlich machen, können wir einen Priester in Indien unterstützen. Und so hat es in Liechtenstein dann begonnen. Dann ein paar Monate später war ich wieder einmal in Dese, bei diesem Jugendtreffpunkt in Frankreich. Und dort wurde vom ersten Weltjugendtreffen 1984 in Chennai, Madras, Südostindien, erzählt. Und da habe ich gedacht, das wäre eine Gelegenheit, nach Indien zu gehen. Zum einen haben mich sowieso Engagements von Jugendlichen interessiert und zum anderen habe ich gedacht, da könnte ich diesen Vater Perry in Pune besuchen und diesen Kontakt ein wenig zu vertiefen. Und so habe ich mich dann entschlossen, ja, 1984 zu diesem Weltjugendtreffen zu gehen. Dort waren dann 10.000 Jugendliche aus aller Welt und etwa 10.000 Jugendliche aus Indien und etwa 1.000 Jugendliche aus verschiedenen Herrenländern. Ich bin dann nach diesem Weltjugendtreffen in Indien herumgereist, bin in Dörfern gewesen, in Städten, in Slums, und habe gesehen, wie auch sehr viele Menschen in großer Armut leben. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich bin dann mit all diesen Eindrücken in die Schweiz zurückgekehrt und hatte eigentlich erst den Kulturschock, als ich nach Liechtenstein zurückkam. Und ich musste mich zuerst wieder einmal an unsere Verhältnisse da gewöhnen, weil ich habe bei jedem Drink, bei jedem Kaffee, bei jeder heißen Schokolade, die ich im Restaurant genossen habe, gezählt und gerechnet, wie viel Geld könnten wir da für irgendein Kinderprogramm, für Mittagessen oder für Schulprogramme ausgeben. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Auto zur Schule gefahren bin, habe ich irgendwo Kinder, Leute auf der Straße gesehen, da habe ich wirklich aktiv Bilder von mir gesehen, von Menschen, Massen irgendwo im Bahnhof in Indien oder sonst in den Dörfern draußen, diese Menschen. Wenn ich irgendwo Wasser aus den Haaren laufen lassen habe, habe ich plötzlich Frauen gesehen, die da Wasser gestampft haben, weil in Indien habe ich erlebt, dass die zum Teil in Dörfern das Wasser vom Brunnen dann ins Dorf tragen mussten und eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde laufen mussten und so. Und da kam mir dann die Idee, dass ich eigentlich mit meinen Schülern in meiner Klasse Aktionen starten könnte. Das habe ich dann gemacht und dann auch habe ich kleine Vorträge im Schulhaus gehalten, andere Lehrer motiviert, ein wenig Geld zu sammeln. Und dann bin ich von Schulhaus zu Schulhaus in Liechtenstein gepilgert, auch da Gelder gesammelt. Und in den ersten Jahren bin ich dann immer wieder jährlich nach Indien gereist. um dort diese Gelder wieder einzusetzen und neue Projekte zu finden. So, es war ein wenig der Anfang so in den 90er Jahren.
Neue Projekte in Indien haben Sie erwähnt. Können Sie so einige Beispiele machen, was Sie realisiert haben, was Sie schon erreicht haben als One World?
Jawohl, also zuerst haben wir 1987 das Indien-Hilfswerk Hilfe zur Selbsthilfe in Liechtenstein gegründet und die Idee war einfach, möglichst viel Geld sammeln und möglichst viel Gelder dann in diese Projekte wieder hineinstecken. Damals waren es zum Beispiel Spitalprojekte oder Schulprojekte. Und als ich dann 1992 mit dem Theologiestudium begann, musste ich all diese Aufgaben dann verteilen an andere. Ich bin zurückgetreten aus dem Indien-Hilfswerk, weil ich wusste, ich muss jetzt frei sein für mein Theologiestudium. Aber habe im letzten Moment überlegt und gespürt, das kann ich eigentlich nicht machen. Ich bin so tief mit diesen Projektpartnern, mit diesen Missionaren in Indien verbunden, dass ich da irgendwie am Ball bleiben muss. Und dann habe ich zusammen mit Volunteers das neue Hilfswerk gegründet, nämlich One World. Das Herzstück war von Anfang an, dass eben junge Leute, die sonst keine Möglichkeit gefunden hätten, irgendwann einen Einsatz zu machen, durch One World in einem Straßenkinder dann zum Beispiel gearbeitet haben, später auch in Alters- und Pflegeheimen, verschiedenen Orten. Und dann haben wir vornehmlich diese Institutionen auch finanziell unterstützt. Später kamen dann noch zum Beispiel Projekte wie die Street Angels dazu. Das ist ein sehr spannendes Projekt in Mysore. Da hat eine Schwester, immer wenn sie unterwegs war, zur Stadt Mysore, von diesem abgelegenen Spital, außerhalb von Mysore kommend, hat sie Leute entdeckt, jüngere, ältere, die da verwahrlost auf der Straße waren, zum Teil körperlich, zum Teil geistig behindert. Und die hat die dann einfach mitgenommen und hat dann ein Foto gemacht. Die hatten so fettige Haare, schmutzige Kleider. Und dann hat sie die wirklich gebadet, geduscht. Und die Frauen habe ich sich dann wieder mal gekämmt und auch geschminkt und so Schmuckstücke angezogen. Und dann hat die Schwester immer ein Foto danach gemacht. Und diese Leute, wenn sie keine Unterkunft hatten, durften dann bei diesen Schwestern dort, Charles Borromeo-Schwestern, wohnen. Mittlerweile sind es über 70 solche Street Angels, die dort wohnen. Und es sind ja nur 5 Schwestern, die eigentlich die Hauptverantwortung für das Spital haben und jetzt auch noch für diese vielen Street Angels, denen sie zu essen geben und sie waschen, pflegen. Viele von ihnen brauchen auch medizinische Hilfe. Und sie versuchen auch kleine Animationsprogramme zu machen, zum Teil durch Freiwillige, zum Teil auch durch junge Frauen, die dort in der Ausbildung sind, als Krankenschwestern oder Pflegerinnen. Das sind so hervorragende Beispiele. Als ich jüngst auf der 18. Indienreise war, habe ich was ganz Tolles erlebt, was mich sehr tief bewegt hat. Wir hatten nämlich damals in den 80er Jahren bei 3 Waisenheimen geholfen. Die Schülerinnen und Schüler, diese Jugendlichen mussten mit 16 Jahren das Waisenheim verlassen und sie hatten natürlich noch keine Ausbildung abgeschlossen, keine Berufsausbildung und waren nicht verheiratet. In Indien ist es ja so, dass die Eltern die Kinder verheiraten. Wenn eines der Kinder verheiratet werden soll, werden die Eltern oder die Geschwister dann auch Nachforschungen betreiben, um zu schauen, dass diese Partnerin, dieser Partner auch wirklich passt und eine gute Biografie hat. Und bei Waisen macht das natürlich niemand. So sind natürlich die Missionarinnen und Missionare in dieser Situation als Eltern und müssen dann schauen, wie sie eine gute Partie finden können. Und wir haben dann initiiert, dass es so einen kleinen Verein in Indien gab. One Human Family waren das. Also der ganze Name war One World Man Human Family, weil das unsere Partner waren. Wir haben so einen Revolving Fund, einen Geldbetrag gegeben jedes Jahr. Von dem konnten die Missionare dann schöpfen und gewisse Kleinprojekte unterstützen. Diese jungen Waisen sind dann gekommen. Der eine hat den Wunsch, so einen kleinen Tea-Stall zu haben, so einen kleinen Wagen, mit dem er herumfahren kann und Tee verkaufen. Andere wollten Gemüse verkaufen. Wieder ein anderer kam, er wollte Rikscha fahren. Da musste er selber herausfinden, wie viel kostet so eine Rikscha, neu oder Occasion. Wie kann er diese License, diesen Ausweis bekommen, dass er dann Rikscha-Driver sein kann. Und so mussten die Jungen selber aktiv werden. Man hat natürlich dann diesen Jungen zum Beispiel diese Rikscha, dieses Fahrzeug, nicht direkt in die Hand gedrückt, sondern man hat dann einen Vertrag gemacht, weil sonst war die Gefahr groß, dass sie das Fahrzeug vielleicht verkauft hätten, in Alkohol oder irgendwas umgesetzt hätten. So mussten sie einfach ein paar Jahre lang Geduld haben, eine kleine Rückzahlung machen. Dann ein Junge zum Beispiel verheiratet war und selbstständig war, dann wurde dann das Fahrzeug irgendwann geschenkt und dieser Jugendliche war dann eigentlich ja, auf eigenen Füßen, konnte selbstverantwortlich dann weiterleben. Als ich nun da in Belgang wieder war und bei Vater Cyril abgeklopft habe, er ist der Waisenpfarrer, selber also als Waise aufgewachsen, der damals schon bei diesem Projekt beteiligt war, zusammen mit Schwester Estelle, alle haben sie die Mutter genannt, Mother Estelle, war die Mutter für alle Jugendlichen. Da hat der Vater Cyril gedacht, er könnte mal diese jungen Leute von damals wieder zusammenrufen. Das war nicht so schwierig, weil die haben damals ein Land gekauft und alle, die verheiratet wurden, durften da ein Häuschen haben. Und ich war natürlich sehr verwundert, als ich da hinkam, dass ich diese Jungen, wir haben immer noch gesagt, die Boys gesehen haben und dann aber auch ihre Frauen, die sie geheiratet haben und eine riesen Kinderschar war da. Wir haben uns dann Gebäude versammelt und weil die Schwester Estelle leider vor gut 10 Jahren verstorben ist, haben sie ein Bild aufgestellt mit so Blumengirlanden, mit der Kerze und das war ganz klar, die Schwester Estelle, die Mutter Estelle ist auch bei uns, der Vater Cyril war da, diese Jungen mit ihren Bewegungen, mit ihren Ausdrucksweisen, wie das damals vor 25 Jahren war. Zum Beispiel war da ein Junge, der Mark Beuer, der ist dann irgendwann damals schon verschwunden für ein halbes Jahr, ein Jahr und dann wieder. Und die Schwester Mother Estelle hat ihn dann gefragt, wo bist du gewesen? Und er hat erzählt, er war in Bombay, war bei einem Koch, hat selber so eine Art Lehre gemacht und war ein guter Koch und hat dann auch für uns an diesem Abend gekocht. Und seine Tochter, die war jetzt im Januar etwa 14 Jahre alt, die hat dann durchs Programm geführt, diese Gesänge und da gibt es immer einen Chief Guest bei einem so Festprogramm, da muss ich auch vortreten, ein paar Gedanken sagen, war natürlich ein wenig zu Tränen gerührt da mit all diesen jungen Leuten und so war das natürlich jetzt ein schönes Erlebnis, in einem Projekt auch wieder zu sehen, was da an schönen Früchten herausgewachsen ist von dieser Arbeit, die ich zum Teil schon fast vergessen hatte von damals, weil wir jetzt natürlich wieder zum Teil in anderen Projekten engagiert sind.
عالم واحد عالمنا فلنتساعد ونشرع قلوبنا كل البشر إخوة لنا عالم واحد عالمنا الشمس تشاع على كل الناس تشاع على كل العالم مد يدك للمحتاجين شاركهم ما لديك من نعم قدر الشمس أن تشاع ساطعا وتنشر الدفء والنور هكذا الله يناديك لتنشر الأمل والسرور
عالم واحد عالمنا فلنتساعد ونفتح قلوبنا كل البشر إخوة لنا عالم واحد عالمنا
Ja, wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Marius Kaiser aus Thalwil. Er präsentiert uns die Non-Profit-Organisation One World und er hat als Musikpause das Lied von One World gewünscht. Herr Pfarrer Kaiser, wieso?
Wir haben ein Lied von One World, den One World Song. In Englisch ist der Titel Like the Sun, auf Deutsch übersetzt wie die Sonne. Diesen Titel, diesen Song gibt es in deutscher, also in englischer Version und auch in libanesischer Fassung. Ich kann mich noch erinnern, wie ich nach knapp 15 Jahren, als wir schon One World gegründet haben, in Mysore unter Palmen gesessen bin und mir ein paar Gedanken gemacht habe, wie wir die Idee, die Philosophie, den Kerngedanken von One World in einem Lied ausdrücken könnten und habe darüber meditiert, wie die Sonne scheint über Gute und Böse, über Menschen von verschiedenen sozialen Background, Hintergrund, auch über alle von verschiedenen Religionen. Und die Idee vom Song of One World ist, dass wir es machen sollen wie die Sonne. Wir sollen auch da sein für alle Menschen. Wir sollen unsere Sonne scheinen lassen und uns einsetzen für Menschen, in welcher Lebenssituation die auch immer sind, dass wir dort, wo es nötig ist, eine helfende Hand ausstrecken, weil auch wir froh sind, glücklich sind, wenn jemand uns hilft, wenn wir mal auf der Schattenseite des Lebens stehen. Wir haben diesen Song dann zuerst in Englisch gemacht und ein Chormitglied bei uns hier in der Pfarrei Thalwil ist Komponist und hat dann diese Komposition geschrieben und ich habe dann den Text ins Arabische übersetzen lassen und habe das einem Karmelitenpater, Scherbel übrigens auch, der Name wie der heilige Scherbel, übergeben und er hat dann eine Komposition in diesem libanesischen Kontext, in diesem arabischen Kontext gemacht und der hat eigentlich die englische Version und die Musik gar nicht kennt vom Like the Sun und so ist es sehr spannend jetzt mal auch diese Version in Arabisch zu hören. Mach's wie die Sonne.
Jetzt waren Sie erst kürzlich in Indien. Können Sie etwas darüber erzählen, Herr Pfarrer Kaiser?
Ja, das war die 18. Reise. Zu Beginn bin ich jedes Jahr gegangen und habe dann später gespürt, als ich als Pastoralassistent, als Diakon und dann als Priester engagiert war, dass ich da nicht jedes Jahr so viel Zeit aufwenden kann. So ist jetzt ein 3-Jahres-Rhythmus gekommen. Manchmal sind Verwandte da, die auch mitwollen, Freunde und Bekannte, aber dann ist natürlich klar, dann kann ich nur ein paar wenige Stationen besuchen, weil die wollen dann natürlich auch Sightseeing machen, wollen bequem reisen, unter anderem auch mit Taxi und so und in besseren Hotels wohnen. Wenn ich, wie jetzt dieses Mal, allein unterwegs bin, dann nehme ich diese Chance und besuche alle unsere Projekte. Das heißt, in einem Monat bin ich dann alle 3 Tage in einem anderen Bett, treffe immer wieder andere Missionare, andere Settings an und werde dann mit diesen Projektpartnern schauen, wo sie stehen in ihrem Projekt, was anstehende Probleme sind, wo wir etwas vertiefen, erneuern sollten. Und so war es natürlich sehr spannend, überall wieder zu entdecken, wie diese Missionare, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr engagiert sind und wirklich auch eine tolle Arbeit leisten. Das ist natürlich klar, auch in Indien, wie überall in der Welt, in der Kirche, gibt es mehr und weniger engagierte Leute, die mehr oder weniger das Herz bei dieser Sache haben. Und wir haben das Glück, dass wir eben schon seit über Jahrzehnten mit gewissen Missionarinnen und Missionaren zusammenarbeiten können, von denen wir wirklich die Überzeugung haben, dass sie mit Leib und Seele, mit Freude diese Leute machen, Jugendliche begleiten, behinderte Frauen und Männer unterstützen oder auch Erwachsenen die nötige Hilfe geben, dass sie aktiv durchs Leben gehen können.
Schön. OneWorld engagiert sich nicht nur, also in Anführungsschlusszeichen, für Indien, sondern auch für andere Ländergebiete. Können Sie da ein kurzes Porträt machen, Herr Pfarrer Kaiser?
Ja, vielleicht zuerst noch zum Namen OneWorld. Als wir aus dem Indien-Hilfswerk herausgetreten sind und als ich mir überlegt habe, wie soll dieses Kind heißen? Da haben wir uns überlegt, damals hat man in den 90er Jahren oft von der ersten, zweiten, dritten, vierten Welt gesprochen und hat so Europa fast als Mittelpunkt gesehen und wir sind die Helfenden und gehen zu diesen Menschen. Und wir haben aber für uns gedacht, diese Menschen da in Indien, diese Leute, die vielleicht auf der Schattenseite des Lebens stehen, die brauchen auch unseren vollen Respekt. Wenn wir in dieser Situation wären, wären wir froh, wenn jemand uns partnerschaftlich in die Augen schaut, auf gleicher Augenhöhe ist und vielleicht uns eine Unterstützung gibt. Und so haben wir gedacht, es ist eine Welt und in dieser Welt gibt es Menschen, eben die auf der Schatten- und Sonnenseite sind. Und wir wollen uns in One World engagieren. Das Motto, das wir uns dann gewählt haben, ist Solidarity and Fun. Also auf der einen Seite Solidarität, wir wollen eine Hilfe leisten, wir wollen diesen Menschen eine Unterstützung geben, eine Hilfe zur Selbsthilfe. Aber auf der anderen Seite macht es auch Freude, ist es der Begegnung, die uns eigentlich auch zu Freunden macht und wir in dieser Freundschaft, in Verbindung dann auch gemeinsam vorwärts gehen. Als ich Student war in Fribourg und Bern, da hatte ich die Gelegenheit, die verschiedenen Flüchtlingszentren zu besuchen. Ich war damals Pastoralassistent und hatte auch Religionsunterricht. So habe ich OneWorld auch ein wenig in diesen Unterricht eingebracht. Wir haben diese Flüchtlinge besucht, wir haben die Flüchtlinge eingeladen, auch zu mir. Ich habe damals auf dem israelitischen Friedhof gewohnt. Ich war eigentlich der Abwart und hatte mein kleines Häuschen innerhalb dieser Friedhofsmauern, musste schauen, dass da Schabbatruhe war, dass die Abdankungshalle gepflegt war und so weiter. Und das war dann schon ein besonderes Erlebnis auch für die Flüchtlinge, wenn sie da auf diesem Friedhof kamen und wir da unsere Treffen hatten, unsere Spiele gemeinsam gegessen haben und auch sonst Austausch gehabt haben. Da war eigentlich dieser Begriff One World sehr ausgeprägt gelebt. Als ich dann später nach Liechtenstein und die Schweiz kam, als Pastoralassistent, Diakon und später als Priester, da hatte ich natürlich weniger Zeit explizit für diesen Verein One World, weil das ein ehrenamtliches Engagement ist. So musste ich mich beschränken. Und als dann One World den 15. Geburtstag feierte, habe ich gedacht, es wäre doch schön, neben Indien ein zweites Land zu haben. Ich bin dann wieder mal in Tese gewesen, habe dort viele Leute kennengelernt, unter anderem auch Libanesen. Und da habe ich gespürt, dass diese Leben in diesem Kontext vom Nahen Osten leben. Über diesen Nahen Osten lesen wir immer mal wieder in der Zeitung oder hören sonst aus den Medien, was dort geschieht. Aber wir sind doch sehr weit weg und haben keine Ahnung, was die konkrete Situation ist. Und wir wollten ein Zeichen setzen, ein kleines Projekt dort haben, dass wir auch Freunde einladen können oder mal hinreisen können, dass wir immer wieder berichten können, was erlebt haben. und ich habe entdeckt, ob wir ein Projekt in Iran oder in Syrien oder Israel oder Libanon nehmen. Das ist Nahe Osten, ist wie ein großes Mobile. Wenn man auf der einen Seite zupft, wackelt es hinten auf der anderen Seite. Und wir haben gedacht, wenn wir da uns mit Libanon beschäftigen, dann lernen wir auch die ganze Region kennen. Ich bin dann schon im November 2008, als ich nach Talwil in die Pfarrei St. Felix in Regula gewechselt habe, das erste Mal dort gewesen, seither jedes Jahr in Folge. Also letztes Jahr feierten wir auch da ein 10-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit. Und zuerst waren es vor allem die irakischen Flüchtlinge, auf die ich aufmerksam geworden bin. Es gibt also sehr viele irakische Flüchtlinge, die dort warten, 1, 2, 3 Jahre, bis sie weiter können in ein Drittland. Und wir haben da ein Projekt ausgewählt für Kinder, für Kleinkinder. Wir helfen, dass sie gutes Milchpulver bekommen. Sie haben schon irgendwie auf dem Markt Milchpulver bekommen, manchmal aber auch das Billige genommen, weil sie nicht so viel Geld haben. Und wir wollten mithelfen, dass sie wirklich ein qualitativ gutes Milchpulver haben und haben dann, wenn wir Besuche gemacht haben, auch die einzelnen Leute zum Teil in ihren Häusern, in ihren Wohnungen, ganz einfach eingerichteten Wohnungen besucht, mit ihnen Gottesdienst gefeiert und so auch irgendwie gespürt, dass wir zusammengehören, derselben Familie, dass wir hier von der Schweiz aus nicht viel machen können, aber trotzdem diese Solidarität nur schon, dass wir uns die Zeit nehmen, Besuche bei ihnen zu machen, das hat ihnen schon sehr viel bedeutet. Ich habe erfahren, dass es über 300.000, 400.000 palästinensische Flüchtlinge in Libanon gibt. Und dann, als ich etwa meine dritte, vierte Indienreise gemacht habe, ist dann leider dieser Krieg ausgebrochen, der nie aufhören will, im Nachbarland Syrien. Sehr viele syrische Flüchtlinge sind dann natürlich auch nach Libanon gekommen. Libanon hat ein großes Herz, nimmt immer wieder Flüchtlinge auf, aber das Herz wird fast zu sehr strapaziert, dass es zu platzen droht, weil Libanon ja nur 4,5 Millionen Einwohner hat und das sind 1,5 bis 2 Millionen nur schon syrische Flüchtlinge und das ist einfach des Guten zu viel. Wir haben dann mit einem NGO zusammengearbeitet, einer Nichtregierungsorganisation, die sehr verbunden ist mit den franziskanischen Missionaren. Dieses NGO hat auch in den eigenen Statuten den Geist von Franziskus aufgenommen. Sie wollen einfach wieder Heilige Franziskus bei diesen Flüchtlingen zum Beispiel jetzt in diesem Camp sein und dort Animationsprogramme, Schulprogramme organisieren, medizinische Hilfe geben, auch Frauen in Hygieneprogrammen dann aus- und weiterbilden. Und zum Jubiläum letztes Jahr haben wir ja von OneWorld 25 Jahre gefeiert, wollten wir auch einen Dokumentarfilm, einen kleinen, machen, damit wir den Leuten hier ein wenig erzählen können, was wir in Libanon tun. Und ich habe dann die Idee gehabt und mit den Projektpartnern gesprochen, ob wir nicht eine kleine Dokumentation, 10 Minuten machen könnten über ein Mädchen oder einen Buben in diesem Flüchtlingszentrum, dass dieses Kind selber ein wenig aus der eigenen Perspektive erzählt, was es dort erlebt. Und sie haben dann die Madeleine, die 11-Jährige, ausgewählt. Und der gaben sie eine Kamera, die ist dann im Flüchtlingscamp herumgelaufen, hat selber gefilmt. Und eine professionelle Filmherstellerin hat dann diese Filme genommen, selber noch Filmmaterial gedreht und hat dann eine kleine Dokumentation zusammengestellt. Wir haben dann diesen Film bekommen mit einem arabischen Kommentar und sind dann am Anfang erschrocken, weil wir haben gedacht, ja, wie sollen wir das dann den Leuten zeigen, wir verstehen das nicht. Und dann haben wir diesen Kommentar übersetzt ins Englische. Und eine Nichte von mir und ein Neffe sind dann mit mir ins Radio Liechtenstein gekommen und wir haben dort Aufnahmen gemacht von diesen Übersetzungen und dann hat ein Filmproduzent in Liechtenstein mitgeholfen, dann auch diese Sprechteile in den Film einzusetzen. Also gibt es schlussendlich eine 10-minütige Dokumentation in arabischer Fassung und eine mit Übersetzung, dass wir den Film auch hier zeigen können. Letztes Jahr sind wir das erste Mal mit einer Projektgruppe nach Indien gereist und wollten voller Freude dann auch in dieses Flüchtlingscamp gehen, die Madeleine kennenlernen und das Camp, das wir schon im Film gesehen haben. Aber leider war es ein paar Monate vor unserer Reise so, dass wegen der IS Probleme aufkamen in diesen Camps und Waffen gefunden wurden. So haben die meisten Camps dann dort aufgelöst. Und die Madeleine, die Kinder, die Familien sind von dort wieder vertrieben worden. Und wir konnten nicht herausfinden, sind die zurückgegangen nach Syrien, sind sie irgendwo im Land Libanon untergetaucht. Und das war für mich schon etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat, weil als wir den Film hergestellt hatten und die ersten Eindrücke von diesem ersten Entwurf hatten, da waren die Kinder so glücklich, haben gesungen, gespielt und die Madeleine hat immer gesagt, mir gefällt das in diesem Lager, mir gefällt das mit den Kollegen, die Eltern machen das für uns. Und ich habe dann mit den Projektpartner gesprochen, habe gesagt, ja, aber wenn wir diesen Film zeigen, die Kinder so glücklich sind, das macht doch einen komischen Eindruck, diese Kinder müssen doch traurig sein, wenn sie Flüchtlinge sind in diesem Lager. Und dann haben sie uns erzählt, dass diese Kinder eigentlich irgendwie tatsächlich ganz schwere Traumas haben und die sie auch nicht richtig aufgearbeitet wurden in diesem Flüchtlingslager, aber dass sie das die Vergangenheit wie ausblenden. Die Eltern tragen natürlich die Sorgen mit sich, erzählen den Kindern möglichst wenig davon und wenn die Kinder unter sich sind, dann sind sie einfach glücklich. Das ist jetzt ihre neue Heimat im Moment. Und das hat mich deshalb dann so traurig gestimmt, als ich gehört habe, dass diese Flüchtlinge weggeschickt wurden, dass sie nicht mal da, nicht mal im Flüchtlingscamp bleiben durften. Obwohl ihr der Wunsch natürlich wäre, dass sie von da auch wieder herauskämen, zurück in ihr Land gehen könnten, um dort eine Existenz aufzubauen. Aber das ist ihnen scheinbar vergönnt und das ist eigentlich eine sehr traurige Tatsache.
Der Nationalheilige, heilige Charbel Makhlouf vom Libanon, hat sehr viele Parallelitäten mit unserem Nationalheiligen, dem Bruder Klaus. Was haben Sie für eine Beziehung jetzt zum heiligen Charbel?
Ja, meistens, wenn ich nach Indien reise, gehe ich natürlich dann auch nach Anaya, wo dieses Kloster ist, wo er gelebt hat, und dann zur Einsiedelei, die gar nicht weit weg von diesem Kloster ist. Und was einem auffällt, wenn man das Kloster betritt, da gibt es sehr viele Briefe. Sehr viele Briefe von Menschen aus aller Welt, die eine Heilung erfahren haben und das dann mit dem heiligen Charbel in Verbindung bringen. Es kann zum Beispiel jemand in Australien sein, der die an großen Leiden eigentlich ja wirklich da gefangen genommen ist und dann irgendwie einen Traum hat und von einem schwarz gekleideten Mönch, der irgendwie die Augen verdeckt hat. Und wenn dann nachgeforscht wird, wer das sein könnte, kommt man oftmals dann nach Libanon, weil das oftmals passiert, dass dieser Heilige in einem Traum erscheint und dann am anderen Tag irgendeine Heilung geschehen ist. Und es gibt auch heutzutage sehr viele Heilige und deshalb auch diese sehr vielen Briefe, die dort Zeugnis davon geben. Es gibt in der Schweiz einen Verein, der heißt Solidarität Schweiz-Libanon. Und dieser Verein hat schon seit Jahrzehnten Kontakte zu Libanon, weil er ein Vorstandsmitglied Libanese ist. Und sie haben früher im Krieg sehr viel Materialspende gemacht. Heute haben sie sich auf Bildungsstipendien konzentriert und sie wollen vor allem ein Zeichen des Friedens setzen, sodass sie verschiedene Programme haben wie Schule und Frieden, Musik und Frieden, Sport und Frieden und so weiter. Das ist ein großes Anliegen für diesen Verein, den wir auch unterstützen von uns her. Wir haben gedacht, anstatt selber eine Administration aufzubauen für Schulstipendien, können wir diesen Verein unterstützen. Und es ist für mich eben sehr eindrücklich, dass dieser Verein nicht einfach materiell Projekte unterstützt oder junge Leute in ihrer Bildung unterstützt, sondern dass es ihnen ein Anliegen ist, auch wirklich ein nachhaltiges Zeichen von Frieden zu setzen. Der Bruder Klaus hat ja sich sehr stark in der Schweiz für diesen Frieden eingesetzt, in einem ganz anderen Jahrhundert als jetzt der Charbel Makhlouf, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und beide sind ja Eremiten gewesen. Und für mich ist es einfach eindrücklich auch, wie dieser Verein Solidarität Schweiz-Libanon die Initiativen ergriffen hat, so diese zwei Heiligen quasi wie Zwillinge anzuschauen. Und sie haben dann geschaut, dass in Libanon an verschiedenen Orten, wo der Krieg damals geherrscht hat, in Klöstern und Kirchen heute, diese Reliquien sind, wo die Menschen auch regelmäßig dann diese Heiligen anrufen für Frieden. Und auch hier in der Schweiz sind es einige Kirchen. Seit letztem Jahr gehört auch St. Felix in Regula dazu. Wir haben diese Reliquien auch für unsere Pfarrei bekommen. Und es gibt noch mindestens heutzutage schon etwa 10, glaube ich, bis 15 Länder, wo auch diese Reliquien von diesen Heiligen sind, wo für diesen Frieden in der Welt gebetet wird, der so dringend nötig ist.
Herr Pfarrer Kaiser, jetzt sind Sie im Libanon engagiert, wie auch in Indien. Gibt es noch weitere Länder?
Also wir haben jetzt letztes Jahr im Jubiläumsjahr auch Kamerun in den Blick genommen. Ich war selber noch nie in Afrika. Ich weiß noch nicht, ob ich da mal hingehe, weil ich denke, wenn ich da einen Besuch mache, dann werde ich wieder so viele Menschen antreffen und möchte eigentlich dann helfen. Und dann würde ja das ganze Projekt nochmals weiter ausgeweitet werden. Auch hier war der Grundgedanke, dass dieser Name One World zum Tragen kommt, dass wir einfach in verschiedenen Regionen kleine Zeichen der Hoffnung setzen können, ein wenig Licht bringen können. Wir konnten das deshalb machen, weil ich schon seit längerem einen Verein in der Schweiz kenne, der nennt sich Casa des Anges, das sind die Haus der Engel, das ist ein Verein mit einem Mitglied, einem afrikanischen Priester und sonst ein paar engagierten Leuten, die helfen jungen Leuten irgendwo außerhalb in Kamerun, in einem Dorf, wo sie ein Waisenheim haben, dass die dort aufwachsen können und so eine familienähnliche Struktur haben. Und die haben schon längere Zeit davon geträumt, dass sie jetzt, wo diese Kinder schon Jugendliche wurden, dass sie ein Landwirtschaftsprojekt haben könnten, dass sie dann ein Stück Land pachten, vielleicht später kaufen könnten, wo sie ein wenig Gemüse anbauen, Früchte anbauen, damit sie etwas für den eigenen Betrieb da gewinnen können. Aber vor allem auch, dass die jungen Leute da ein wenig schnuppern können in diesem Berufsbereich und vielleicht der eine oder andere selber Landwirt oder in diesem landwirtschaftlichen Projekt später arbeiten könnte. Und so haben wir gesagt, wir könnten eigentlich ein gemeinsames Projekt machen. Wir unterstützen euch, dass ihr euer Projekt ausdehnen könnt. Und dank einer Spende einer größeren von einer Stiftung in Liechtenstein konnten wir mithelfen, so mal fürs erste ein Zweijahresprojekt machen. Und jetzt wurde das Land gepachtet und die landwirtschaftlichen Instrumente, die gebraucht werden, das Werkzeug wurde gekauft und jetzt finden Kurse statt, damit diese Jungen da so langsam jetzt Erfahrungen sammeln können in diesem neuen Arbeitsbereich.
Herr Pfarrer Kaiser, jetzt haben Sie schon sehr viel über One World und die Projekte, die Sie realisiert haben, erzählt. Habe ich etwas vergessen anzusprechen, was Sie denken, wo wichtig wäre zu wissen?
Ich denke, ich konnte jetzt die Gelegenheit benutzen, so ein wenig einen Einblick zu geben in diese ganze Arbeit. Was ich vielleicht noch ergänzen könnte, ist, wie wir überhaupt zu diesen einzelnen Projekten gekommen sind. Ich wurde nämlich letztes Mal in Indien gefragt, wie wir denn unsere Projekte auswählen. Und eigentlich kann ich sagen, wenn ich so zurückschaue auf die letzten 30 Jahre, dass wir nie so richtig ein Projekt gesucht haben, sondern sie wurden uns irgendwie, sind sie uns zugefallen, könnte man sagen. Wir haben ja vor allem dann, seit wir One World gegründet haben, Volunteers geschickt und diese Volunteers, diese jungen Menschen sind sehr neugierige Menschen, die haben immer mal wieder herumgeschaut und hatten Ideen und haben das eine und andere Projekt besucht, sind zurückgekommen, man könnte das und jenes unterstützen. Wir mussten diesen Enthusiasmus immer ein wenig bremsen, weil ich wusste, junge Leute haben viele gute Ideen und auch einen guten Willen, aber manchmal ist der Atem nicht so lang. Und uns ist es wichtig, dass wir nicht einfach ein Projekt durch One World starten und dann schon wieder aufhören, sondern dass wir ein wenig längere Zeit an dem Projekt dran sind. Und wir haben dann aber trotzdem diese Initiativen immer wieder aufgenommen. Zum Beispiel sind einmal Volunteers auf ein Hochland gereist in der Nähe von Weisak, in der Nähe von diesem Straßenkinderprojekt, wo sie gearbeitet haben, und haben dort von den gleichen Missionaren, die Straßenkinderprojekte unterstützen, nämlich die Don Bosco-Missionare nach dem Vorbild vom heiligen Johannes Don Bosco, die sind dann diesen Bergregion bei Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern eingetroffen und mussten dann zum Teil von Dorf zu Dorf laufen, weil die Straßen sehr schlecht sind oder es gar keine Straßen gab. Das hat natürlich diesen jungen Leuten sehr Eindruck gemacht und sie haben mir erzählt, ich bin dann auch dort hingegangen und da durch diese Landschaft spaziert und für uns ist es sehr idyllisch, wunderschön, diese Reisfelder, diese Pfeffersträucher oder auch diese Papaya-Bäume und so weiter, fast wie im Schlaraffenland. Aber wenn man natürlich mit den Leuten spricht, dann spürt man, dass das Leben dort oben schon sehr hart ist. Und dass es sehr viele schwierige Herausforderungen gibt, dass vor allem die Kinder, die sehr zahlreich sind, keine Möglichkeit für Schule und Bildung haben. Und so haben die Don Bosco Pates begonnen, so Initiativen zu starten. Eine, die mir sehr gut gefällt, das sind diese bekannten Mikrokreditprojekte für Frauen. Das sind dann Sozialarbeiterinnen, zum Teil Schwestern, Missionarinnen, die so eine Gruppe anleiten. In einem Dorf kommen dann diese Frauen jede Woche zusammen, legen einen kleinen Geldbetrag zusammen jede Woche. Und das gibt natürlich dann doch, wenn sie das ganze Jahr das machen, einen gewissen finanziellen Beitrag, den sie auf die Bank bringen. Und das machen dann verschiedene so Women Sanghas, Frauengruppen in verschiedenen Dörfern. Und wenn sie das in der ganzen Region dann zusammen machen und alles aufs gleiche Konto bringen, dann werden diese Frauen kreditwürdig. Das heißt natürlich dann, wenn der Mann im Frühling oder wann immer durchs Jahr ansehen möchte, neue Reisplantage anlegen möchte, geht er zu seiner Frau und sagt ihr, du bist doch da in seiner Frauengruppe, könntest nicht etwas Geld frei machen für uns? So hat die Frau plötzlich eine ganz andere Stellung in der Familie, ist sehr respektiert und sie kann das machen. Auch Analphabetinnen können selber Geld abheben mit einem Daumendruck, wenn sie nicht mal unterschreiben können, und zahlen das Geld einfach später in kleinen Beträgen zurück. Das Tolle an der Sache, dass so diese Männer nicht zu Wucherern gehen müssen, bei denen sie Geld leihen, Anleihen machen und dann sehr viel mehr zurückbezahlen müssen durch Zins und Zinseszins und zum Teil dann ihnen fast auch dann Land weggenommen wird, wenn sie es nicht zurückbezahlen können. So können Familien innerhalb von wenigen Jahren verarmen. Und so können die Frauen auch wirtschaftlich einen guten Boden unter die Füße bekommen. Und wenn sie so zusammentreffen und auch von den Problemen reden, die sie haben, Familien, Lösungen suchen, machen sie natürlich auch eine persönliche Entwicklung durch. Das hilft ihnen, ihrer Familie, natürlich auch der Kommune, diesem Dorf, wo sie sind. Und Frauen werden dann delegiert zu Versammlungen, wo die Frauen von verschiedenen Dörfern zusammenkommen, machen dort wieder kleine Vorträge, was bei ihnen im Dorf so alles läuft und so. Und so ist das eine ganz tolle Sache, wie die Frauen dann eine gesamtheitliche Entwicklung erfahren und auch zu Persönlichkeiten dann heranreifen. So sind uns eigentlich immer wieder Projekte zugefallen. Man könnte von Zufall sprechen in dem Sinne oder auch ja, von der Führung von Gott ein wenig, dass wir so sehr spannende Projekte jetzt in unserem Programm haben und sehr viele junge Leute immer wieder hingehen können und auch direkt vor Ort erleben können, was es heißt nach unserem Motto Solidarity and Fun. Eine helfende Hand ausstrecken, aber dass es auch Freude macht, diese Begegnung mit diesen Menschen.
Schön. Wenn sich jemand auch für One World engagieren möchte, wen soll man kontaktieren?
Ja, am besten können diese Leute auf mich zukommen. Man kann das zum Beispiel mit dem Telefon machen, Natel 078 601 76 77, oder ich möchte alle ganz freundlich einladen, einen Besuch zu machen auf unserer neu gestalteten Homepage. Das wäre dann www.one-world.li, www.one-world.li. Herzlich willkommen und Namaste. Heißt schon Gruß in Indien, mit dem Namaste und mit dem Dhanyavad, das heißt Danke in Hindi, möchte ich allen einen Gruß schicken, allen Hörerinnen und Hörern.
Danke, Herr Pfarrer Kaiser. Und würden Sie uns abschließend den Segen geben, Herr Pfarrer Kaiser?
Moll, das mache ich gerne. Auf die Fürsprache des heiligen Scherbel und des heiligen Bruder Klaus segne der liebende Gott Sie, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alle, die ihr ins Herz geschlossen habt, auch alle, für die ihr im Gebet einsteht, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
In Libanon würde man sagen, Allah iberkik, das heißt, Gott segne Sie alle.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Kaiser, und so wünsche ich Ihnen und auch der ganzen Organisation One World reicher Gottessegen und einfach eine schöne Gottesführung. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Kaiser.